Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein. Ich bin immer wieder mehr in der Bibelstunde da, war aber auch schon mal zum Predigen und ich freue mich wirklich, wenn ich bei euch sein darf. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte hinter diesem zuletzt gesungenen Lied kennt. Ich möchte euch mal ganz kurz hineinnehmen in diese Geschichte. Es war im Jahr 1871. Chicago wird durch ein schweres Feuer zerstört. Rund 300 Menschen verlieren ihr Leben und über 100.000 ihre Heimat. Ich habe mir gedacht, ich stelle mir das so vor wie die Brände letztes Jahr in Los Angeles. Habt ihr so die Bilder noch so vor Augen? Und ein Opfer dieser Katastrophe ist Horatio Spafford. Er ist ein erfolgreicher Rechtsanwalt und hat einen Teil seines Vermögens in Immobilien angelegt. Und er verliert durch den Brand sein gesamtes Kapital. Trotzdem setzt er sich gemeinsam mit seiner Frau für die Menschen in der Stadt ein, die wohnsitzlos, verarmt und verzweifelt sind. 2 Jahre später, 1873, entschließt sich Horatio Spafford auf die Empfehlung seines Hausarztes hin, gemeinsam mit seiner Familie eine Reise nach Europa zu machen. Kurz vor ihrer Abreise wird Spafford durch einen Geschäftstermin aufgehalten und er schickt seine Frau und seine Töchter mit dem Schiff Ville du Havre voraus. Dieses Schiff kollidiert jedoch bei der Überfahrt mit einem englischen Segelschiff und sinkt innerhalb kürzester Zeit. Und seine Frau schickt ihm dann von England aus ein Telegramm mit den Worten: alleine gerettet. Die 4 Töchter haben das Schiffsunglück nicht überlebt. Und Spafford selber, der macht sich sofort auf den Weg über den Atlantik hin zu seiner Frau. Und auf der Reise bittet der Kapitän Spafford eines Abends in seine Kabine und sagt, es ist so eine vorsichtige Berechnung vorgenommen worden und ich glaube, wir sind jetzt gerade genau über dieser Stelle, als wo das Schiff Ville du Havre untergegangen ist. Nach dieser Unterredung mit dem Kapitän schreibt Spafford nachts in seiner Kabine die Worte: wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Aus diesem Vers ist eines der bekanntesten Kirchenlieder geworden und für viele Christen ein Anker und Halt, so wie wir es gerade gehört haben, in diesen ganz persönlichen stürmischen Zeiten, weil es einfach ganz ehrlich von einer schweren Zeit des Lebens berichtet und trotzdem so voller Hoffnung ist. Ich finde, es ist absolut bemerkenswert, dass Horatio diesen Vers schreibt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Er schreibt das Lied nicht in der Zeit der Freude und des Glücks oder der Lebenslust. Es war ihm kein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen, noch hat er ein besonderes Erfolgserlebnis gehabt. Er schreibt dieses Lied in der Zeit, in der sein Herz wund gewesen sein muss vor Schmerz. In der Zeit, wo es doch so nachvollziehbar gewesen wäre, wenn er angefangen hätte, mit Gott zu hadern, ihn anzuklagen. Horatio aber schreibt ein Anbetungslied. Ein Anbetungslied, in welchem er zum Ausdruck bringt: ich verstehe es nicht. Und Kummer und Schmerz sind im Augenblick fast unerträglich. Aber ich werde trotzdem an diesen Gott der Liebe glauben, an seinen Beweis der Liebe am Kreuz, als Jesus für mich und meine Sünden gestorben ist. So sah er aus. Habe ich euch gerade ein bisschen vorenthalten? Oh, sorry. Sein Wort ist mein leuchtender Stern. Also ich glaube, dass Gott trotz allem, was ich gerade erlebe, dass er für mich sorgt und dass ich das glauben kann, dass ich sagen kann, mir ist wohl in dem Herrn, weil ich bin trotz allem umgeben von Gottes Frieden und von seinem Trost. Und jetzt würde ich super gerne mit euch ins Gespräch darüber kommen, wie es dir mit diesem Lied geht. Ob das irgendwas bei dir im Herzen berührt, so wie wir es vielleicht auch gerade von dir gehört haben, oder ob du eher innerlich so einen Widerstand hast und sagst, nee, in meinem Leben gibt es gerade so viel Schweres. Ganz ehrlich, Carmen, da ist kein Raum, um sich wohlzufühlen. In meinem Herzen, da ist so gar kein Platz für Lob und Anbetung. Oder vielleicht kannst du eben gerade erzählen von diesen Zeiten des Leids und der Schwere, wo du trotz allem Gottes Frieden gespürt hast. Mir ist wohl in dem Herrn, das drückt aus, ich habe tiefstes Vertrauen zu meinem Gott. Ich bin erfüllt von Gottes Frieden und ich fühle mich getröstet durch den Herrn. Oder wie es der Beter im Psalm 121 ausdrückt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Also was wäre, wenn in schweren Zeiten eben nicht der Schmerz, nicht die Verzweiflung, nicht die Klage oder Anklage das letzte Wort hätte? Was wäre, wenn du trotz all deiner Umstände mit Horatio Spafford sagen könntest, wie auch immer meine Umstände gerade sind, wie auch immer ich gerade herausgefordert bin, eines steht unerschütterlich fest. Friede mit Gott durchdringt meine Seele und mir ist wohl in dem Herrn. Das bringt mich, vielleicht auch dich, zu der Frage, wie konnte Spafford Gott in seiner Situation denn loben? Woher hat er denn die Kraft genommen? Woher konnte er mit Zuversicht sagen, mein Herz im Glaube allezeit singt, mir ist wohl in dem Herrn? Und da dieser Frage möchte ich mit euch gemeinsam heute so ein bisschen nachspüren. Was hat denn sein Herz widerstandsfähig gemacht, so dass es eben nicht an diesem Schmerz und an diesem Leid zerbrochen ist? Und wenn es bei ihm geklappt hat, könnte es sein, dass auch dein Herz widerstandsfähiger werden kann, ganz egal, welche Lebensstürme noch auf dich warten. Widerstandsfähigkeit oder moderner ausgedrückt Resilienz ist ein Begriff, der oft im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit und Stressbewältigung fällt. Resilienz beschreibt diese Fähigkeit, schwierige Situationen zu bewältigen und sich von Rückschlägen auch wieder zu erholen. Ohne Widerstandsfähigkeit bist du in manchen Situationen unter Umständen ganz schnell überfordert und du verlierst dich in negativen Gedanken, in negativen Emotionen. Resilienz ist aber keine Eigenschaft, die man hat oder nicht. Also Dominik, super, du hast Glück gehabt, Carmen, Pech, nicht gut verteilt worden. Nein, Resilienz hat jeder von uns. Es ist wie so ein Muskel, wie zum Beispiel hier so mein Bizeps, ihr seht es jetzt nicht so. Das ist auch nicht so viel, naja. Also es ist wie so ein Muskel, dieser Bizeps im Oberarm, der ist seit meiner Geburt vorhanden. Und so ist er auch bei dir vorhanden und bei dir, bei jedem von uns. Philipp Rüsch, er ist neben seiner Tätigkeit beim ERF Missionar bei Transworld Radio und seine Berufung und seine Leidenschaft ist es, Menschen zu entwickeln, ihnen zu helfen, zu wachsen, ihr Potenzial zu entwickeln. Und von ihm ist das Herzensthema Resilienz. Und er sagt, kleine Babys haben schon Resilienz. Sie müssen widerstandsfähig sein, denn sonst könnten sie gar nicht überleben. Aber Resilienz lässt sich wie ein Muskel steigern und aufbauen und ausbauen. Also, wie gesagt, mein Bizeps, er ist vorhanden und er hat sich tatsächlich auch in der Zeit von Baby, Kleinkind zu jetzt ein bisschen entwickelt. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht. So. Genau, also ja, wow. ich finde es, so schlecht ist er nicht. Ich habe euch zum Vergleich mal den Bizeps meines Sohnes mitgebracht. Ja, er hat ein bisschen gelacht, wo er die beiden Bilder gesehen hat. Er sagt, Mutter, da ist Luft nach oben. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, weil ich habe im Haushalt und Beruf genug zu tun. Gell? Wäsche schleppen, manchmal sogar das Holz holen, einkaufen und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, da ist nichts, aber ein bisschen anders sieht es aus. Mein Sohn, der geht regelmäßig, ihr habt es euch schon gedacht, ins Fitnessstudio. Das heißt, der trainiert seinen Bizeps ganz gezielt und betreibt Muskelaufbau. Und so hat er ein bisschen mehr Kraft, mehr Widerstandsfähigkeit in seinen Armen. Und ganz ehrlich, ja, er trägt die Getränkekisten irgendwie leichter in den Keller wie ich. Um nochmal den Philipp Rüsch zu zitieren, Resilienz ist wie ein Muskel. Du musst die einzelnen Faktoren, die dich resilienter machen, im Alltag regelmäßig einüben, um für Krisensituationen gewappnet zu sein. Also mit meinem Muskel, wenn ich sage, nächste Woche mache ich eine Challenge im Armdrücken oder Liegestütze, das wird nichts. Da muss ich vorher ein bisschen trainieren, damit es ein bisschen anders wird. Widerstandsfähigkeit ist also kein Notfallprogramm, sondern eher eine Langzeitanwendung. Und je widerstandsfähiger wir werden, umso weniger werden wir durch Unvorhergesehenes gleich aus der Bahn geworfen, umso besser können wir reagieren. Aber um diese Widerstandsfähigkeit zu erreichen, braucht es Zeit. Es geht nicht von 0 auf 100. Um diesen Muskel so hinzukriegen wie mein Sohn, naja, das wird wahrscheinlich nichts mehr, aber ich brauche trotzdem, wenn ich trainieren möchte, wenn ich euch mal ein anderes Bild zeigen möchte, ich brauche Zeit, ich brauche Disziplin, die richtigen Übungen und ja, ab und zu muss ich auch meinen inneren Schweinehund überwinden und auch von meinem Sofa aufstehen. Regelmäßiges Training bringt Wachstum, Kraft und Widerstandsfähigkeit. Und mit dieser Widerstandsfähigkeit deines Herzens ist es ähnlich. Du kannst dein Herz darauf trainieren, dass es sich täglich mit Vertrauen, Freude und Dankbarkeit füllt und du dich in dieser Gegenwart Gottes wohlfühlst. Ein Faktor für diese Resilienz deines Herzens ist, dass du gerade in guten Zeiten deinen Blick wegnimmst von deinen Erfolgen, von deinen Wünschen, von deinen Bedürfnissen und ihn hinlenkst zu dem, der dich überreich beschenkt hat. Die Widerstandsfähigkeit deines Herzens steht in dem Zusammenhang mit der Frage, wie viel Raum du Gott in deinem Leben gibst, wie viel Zeit du mit ihm verbringst, wie viel Zeit du dir nimmst, um ihn besser kennenzulernen. Ich glaube, wie das regelmäßige Fitnesstraining einen Muskel wachsen lässt, so stärkt regelmäßiges Bibellesen, Beten und Lobpreis meine Gottesbeziehung. Und der Paulus schreibt dazu im Kolosser 2, die Verse 6 und 7, wenn ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt, auferbaut und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Also der Paulus, der gebraucht da nochmal ein zweites, ganz starkes Bild, nämlich dieses Bild vom Verwurzeltsein. Damit ein Baum wächst und feststeht, damit er Windböen und Stürme aushalten kann, braucht er tiefe und gute Wurzeln. Die brauchen Zeit, um zu wachsen, Zeit, um sich auszubreiten, Zeit, um kräftig zu werden. Und je höher so ein Baum wächst, umso tiefer müssen seine Wurzeln sein. Und damit er gut wachsen kann, muss er auf gutem Grund und Boden stehen. Und interessanterweise ist es so, dass gerade in so alten, naturbelassenen Wäldern die Wurzeln vieler Bäume so ein ober- und unterirdisches Netzwerk bilden. Es gibt ihnen zusätzliche Stabilität. Dieses Wurzelgeflecht ermöglicht es den Bäumen, sich gegenseitig zu stützen, um besser gegen starke Winde und Erosion geschützt zu sein. Einzelne Bäume, wie zum Beispiel Kiefern oder Fichten, sind sehr anfällig. Und für sie ist dieses gemeinsame Wurzelwerk der entscheidende Faktor für ihre Standfestigkeit. Und ich finde, es ist ein wunderschönes Bild für uns als Gemeinde. Dieses sich gegenseitig stützen und unterstützen, auch auf dem Weg des Glaubens. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Paulus sagt hier, ein Leben mit Christus und im Glauben, das beginnt damit, dass du erkennst und anerkennst, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der ist für dich am Kreuz gestorben. Für alle deine Sünden, die waren und die kommen. Sein Tod hat dich mit Gott versöhnt. Und durch ihn hast du ewiges Leben. Und du kannst dich entscheiden, ob du dein Leben, ob du dich diesem Jesus anvertraust. Ihn, Jesus Christus, zum Herrn in deinem Leben machst. Leben in ihm, in Jesus Christus, meint die ganze Lebensführung. Nicht nur heute Morgen oder den Sonntag, wo es besonders einfach ist, sondern auch morgen, wenn der Alltag kommt. Es bedeutet, dass du für ihn auch die dunkelsten Kammern deines Lebens, und ich bin sicher, dass nicht nur ich dunkle Kammern habe, sondern ihr auch, dass du die aufmachst. Dass du ihm erlaubst, Dinge in Ordnung zu bringen, die du sonst vor allen verborgen hältst und wegschließt und die dich doch so sehr belasten. Da war vielleicht dieses eine Wort, diese eine Begegnung, dieses eine Erlebnis, das dich so in deinem Inneren getroffen und verletzt hat. Vielleicht weiß niemand davon. Du hast es nie gesagt oder öffentlich gemacht. Aber du hast dick und fest mit Mullbinden zugebunden und ein paar Pflaster obendrauf, damit es möglichst gut weggeschlossen ist. Und du hast gelernt, mit diesem Schmerz auch zu leben. Aber mit Jesus zu leben, das bedeutet, dass du ihm erlaubst, dass er diese Mullbinden, mit denen du deine Wunden so fest verschlossen hast, dass er anfangen darf, die abzuwickeln, dass da Luft dran darf, damit Heilung beginnen darf. Dieses Wort in ihm wandeln, das bedeutet eigentlich wirklich nichts anderes, als Christus in dir Raum zu geben und zuzulassen, dass er dich verändert. Dass du nicht gleich beim ersten Schrei wieder oben raus bist, weil das halt dir entspricht. Du bist halt eher der jähzornige Typ. Oder dass du halt zulässt, dass Menschen unfair mit dir umgehen und du nicht für dich einstehst in einer guten Weise, weil ja, es war ja schon immer so. Ich bin halt so. Christus in mir Raum geben bedeutet, er darf mich verändern. Wie ihr nun den Christus Jesus empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid, in Danksagung. Sich im Glauben zu verwurzeln bedeutet, sich wie so ein Baum auszustrecken nach dem, was dich nährt und was dir Kraft gibt. Sich zu verwurzeln bedeutet, Halt zu finden auf fruchtbarem Boden, dem Wort Gottes. Und dieses Verwurzeln, das beginnt mit Bibellesen, mit dem Forschen nach dem, wer denn dieser Gott ist und was er dir für dein Leben verheißen hat. Und dieses Verwurzeln geht weiter im Austausch mit anderen Christen in der Gemeinde, im gemeinsamen Unterwegssein, im regelmäßigen Besuch des Gottesdienstes und der Kleingruppe. Da bildet sich dieses Wurzelwerk, das wir vorhin gesehen haben. Dieses Wurzelwerk, das sich gegenseitig stützt und unterstützt. Und dieses sich zu verwurzeln, das hört nie auf. Eine Wurzel kann nie tief genug sein. Es können auch nie genug Verästelungen gebildet werden. Unser Glaube, der kann, der darf und der soll gerade durch die Gemeinschaft mit anderen Christen wachsen. Gerade so wie der Bizeps meines Sohnes durch regelmäßiges Training. Paulus benutzt für dieses Wachstum unseres Glaubens das Wort auferbaut. Auferbaut ist ein bisschen ein komisches Wort für uns, benutzen wir nicht mehr so, aber eigentlich heißt es nichts anderes wie was aufbauen. Das bedeutet, unser Glaube ist nicht statisch. Einmal bekehrt, dann passt es soweit, dann habe ich so die wichtigsten Grundbegriffe verstanden, dann kann es ja so in dem Ding weitergehen. Es bedeutet, sich weiterzuentwickeln. Ein Baum wächst auch immer weiter. Nicht nur ins Erdreich mit seinen Wurzeln. Es gibt immer neue Äste, die Obstbaumwiese haben, die wissen, was es bedeutet. Ab und zu muss man wieder rein zum Schneiden, weil sonst verwildert alles. Es gibt neue Äste, Früchte wachsen. Und so ist es auch mit dem Glauben. Es ist ein fortwährender, ein lebenslanger Prozess des Wachstums und der Entwicklung auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus. Es ist ein lebenslanges Einüben, Gott die Führung meines Lebens anzuvertrauen, in der Gewissheit, dass er es gut mit mir meint. Und gleichzeitig, so sagt Paulus, wird unser Glaube durch die Lehre immer mehr gestärkt und gefestigt. Zusammenfassend können wir also sagen, geistliches Wachstum, Stärkung der Widerstandsfähigkeit unseres Herzens geschieht, indem der Glaube sich verwurzelt, in Christus weiter aufgebaut und durch die Lehre und Praxis beständig gefestigt wird. Und dann und dabei geschieht was, von dem Paulus schreibt, seid überreich an Dankbarkeit. Überreich. Ihr gehört also nicht nur zu den Besserverdienenden, sondern ihr seid sozusagen an der Spitze des Reichtums. Ich mag es kaum sagen, aber ihr seid die Elon Musks der Dankbarkeit. Ich hoffe, ihr geht besser damit um. Dankbarkeit und Lobpreis ist eine Reaktion auf die Gnade Gottes. Es ist keine Reaktion auf eine aktuelle Lebenssituation. Es ist eine Reaktion auf das, was Gott für uns getan hat. Dankbarkeit ist ein Kennzeichen des Wachstums im Glauben. Es ist nicht nur ein Gefühl. Es ist nicht nur ein Gefühl, das sich so an äußeren Umständen irgendwie orientiert. Ah, heute bin ich gut aufgestanden, heute bin ich super dankbar, weil das Frühstück war schon da, der Tisch ist gedeckt, mein Mann hat mich liebevoll begrüßt, da kann ich doch Gott echt dankbar sein. Nein, es ist eine überfließende Haltung, die nach außen sichtbar wird, unabhängig von meinen Umständen. Dankbarkeit verändert mein Herz und ja, es gibt mit Sicherheit Tage, an denen du schlecht gelaunt bist, wo alles schief läuft und du merkst, also ich bin nur am Schimpfen und Klagen. Also ich kenne das. Kennt ihr das auch? Ja, ich sehe nicken, Gott sei Dank. Wisst ihr, was mir hilft? Mir hilft es, ganz bewusst Dinge in meinem Leben zu suchen, für die ich dankbar bin. Eine CD bewusst einzulegen mit Lobpreisliedern. Und ich staune, wie sich meine Herzenshaltung und meine Gefühlslage verändern. Spafford drückt es in einem seiner Verse so aus, nun lebe ich in Christus, für ihn ganz allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist fröhlich im Herrn. Diese Dankbarkeit hat eine stabilisierende Kraft. Wenn wir Gott durch Lob und Anbetung danken, dann richten wir unseren Blick weg von unseren Umständen und hin auf seine Treue, auf seine Gnade, auf seine Verheißungen. Und diese Perspektive hilft uns, den Glauben zu festigen für schwierige Zeiten. Lobpreis und Anbetung sind der Ausdruck des Vertrauens und die Erinnerung daran, dass Gott souverän und gut ist, ganz unabhängig von unseren Lebensumständen. Und Anbetung bedeutet eine Verherrlichung Gottes. Und sie baut auf, sie stärkt uns und sie führt zur Widerstandsfähigkeit unseres Herzens. Wenn wir uns im Lobpreis auf Gott fokussieren, statt auf unsere Sorgen und Umstände, dann wachsen Freude und Dankbarkeit. Und in der Anbetung erkennen wir, dass Gott größer ist als unsere Probleme. Und diese Erkenntnis bewirkt Dankbarkeit auch in schwierigen Zeiten. Sie bewirkt ein Mir ist wohl in dem Herrn, auch im dunkelsten Tal meiner Sorgen und Nöte. Und ja, ich weiß es von mir selber. Es gibt Zeiten im Leben, da muss man diese Dankbarkeit durchbuchstabieren. Ich weiß, dass es Zeiten im Leben gibt, da ist es nicht so leicht mit Lob und Anbetung. Und nicht jede Prüfung und nicht jeder Schicksalsschlag hat diesen berühmten Silberstreif am Horizont. Und es gibt auch in meinem Leben Dinge, die werde ich mit Sicherheit erst in der Ewigkeit verstehen, wenn ich es da dann noch wissen möchte. Aber gerade in diesen Zeiten sind wir herausgefordert, eben nicht auf unser Gefühl zu vertrauen, sondern schwarz auf weiß nachzulesen, was Gott uns verheißen hat. Dass er bei uns ist, alle Tage bis an das Ende der Welt. Dass seine Liebe und Treue niemals aufhören. Und dass er selbst aus dem, was der Feind als Schaden gedacht hat, noch Gutes bewirkt. Gerade da, wo es so schwer wird, sind wir aufgefordert, nicht nur in der Bibel die Verheißungen von ihm nachzulesen, sondern wir sind herausgefordert, mit Spafford zu singen und durchzubuchstabieren, mir ist wohl in dem Herrn. Oder wie es so mancher Psalmbeter ausdrückt, und dennoch bleibe ich stets bei dir. Wenn Widerstandsfähigkeit eine Langzeitübung ist, dann bedeutet es in Bezug auf unser Glaubensleben, dass wir gerade in den guten Zeiten dafür sorgen müssen, dass unsere Glaubenswurzeln immer tiefer werden. Dass wir gerade in den guten Zeiten dafür sorgen müssen, dass wir in der Gemeinschaft mit Christus und anderen Christen im Glauben wachsen und uns festigen. Dass wir in guten Zeiten üben, unser Herz überfließen zu lassen vom Lobpreis und Dankbarkeit. Dankbar für unsere Lebensumstände, aber und in erster Linie dankbar für all die Verheißungen, die Gott uns zugesprochen hat. Dankbar dafür, dass sich vielleicht unsere Lebensumstände verändern, aber dass Gott treu, gerecht und liebevoll bleibt. Dankbar dafür, dass er durch Jesus Christus unsere Rettung ist. Trainieren wir unser Herz, damit wir mit Paulus sagen können, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Meine Eingangsfrage war, woher nimmt Horatio Spafford die Kraft, Gott in seiner Situation zu loben? Woher nimmt er die Kraft, zu sagen, mein Herze im Glauben allezeit singt, mir ist wohl in dem Herrn? Die Antwort besteht aus zwei Wörtern. Im Glauben. Horatio Spafford war ein Mann des Glaubens. Er war tief verwurzelt und gefestigt in Gottes Wort. Er war ein Mann, der sein Leben Gott anvertraut hatte. Ein Mann, der so vertraut war mit seinem Gott, dass er seinen Blick auch in schwersten Zeiten nicht von ihm abgewendet hat. Und er festhielt an Gottes Zusagen für sein Leben. Und ganz deutlich wird dies in den Zeilen, die er während dieser Überfahrt nach England an eine nahe Verwandte schreibt und mit denen ich schließen möchte. Am Donnerstag befanden wir uns an der Stelle, wo das Schiff im Mittleren Ozean unterging. Das Wasser ist 3 Meilen tief. Aber ich denke nicht an unsere Lieben dort. Sie sind sicher und geborgen in den Armen des guten Hirten. Und dort, nicht mehr lang, werden auch wir sein. In der Zwischenzeit danken wir Gott und haben noch Gelegenheit, ihm zu dienen und ihn zu preisen wegen seiner Liebe und Gnade zu uns. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die Zusage, dass du für mich, für uns gestorben bist. Ich danke dir, Herr, dass du den Weg zu Gott frei gemacht hast, dass wir direkten Zugang haben zu ihm. Und ich danke dir, Herr, dass unsere Lebensumstände dir nicht egal sind. Ja, du hast alles mit durchgemacht. Du kennst es, was es bedeutet, Gott fern zu sein. Du weißt, was es bedeutet, verspottet, verlacht und verleumdet zu werden. Und du weißt, was es bedeutet, tiefe Wunden zu bekommen, in der Seele oder auch körperlich. Und du hast nie aufgehört, an Gott festzuhalten, an seiner Verheißung. Und so wollen wir uns verändern lassen durch dich, dass auch wir in schweren Situationen nicht anfangen zu hadern, sondern zu wissen, Gott meint es gut, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Ich möchte dich bitten, dass du uns stärkst darin, dass wir widerstandsfähig werden in unserem Herzen. Dass du der bist, auf den wir blicken in schweren Zeiten. Und dass wir, egal wie die Umstände sind, sagen können, mir ist wohl in dem Herrn. Amen.